So, packen wir's. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zur Session Sammel-Performance-Tuning. Mein Name ist Jörg Neumann, ich bin MVP im Bereich Windows Platform Development, arbeite als Berater in Hamburg und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Sammel-basierten Oberflächen, also WPF, Universal Windows Platform, Xamarin, alles da, wo großartige Oberflächen ein Thema ist. Und ich möchte heute Ihnen ein bisschen was erzählen, wie Sie Ihre Oberflächen performant kriegen, vielleicht auch ein bisschen schöner kriegen, wie alles schön flüssig funktioniert. Warum will ich das tun? Weil Performance wichtig ist. Natürlich wissen wir alle, wir sind Entwickler, Performance ist immer ein Riesenthema, aber häufig gehen wir das Thema Performance gar nicht so konsequent an, gerade bei der Oberfläche, weil es einfach nicht nötig ist. Ne? Klassischerweise hat man in der Vergangenheit PCs, da liefen WPF-Anwendungen, die liefen so ganz okay, vielleicht auch richtig schnell. In Zukunft wird das vielleicht ein bisschen anders sein. Wir haben es ja heute mit nicht nur mit PCs zu tun, wir haben es mit Smartphones, mit Tablets, mit allen möglichen verschiedenen Formfaktoren zu tun. Und viele dieser Devices sind hardwaremäßig nicht so ausgestattet, wie wir das kennen. Ne? Also ein dicker i7-Prozessor mit, was weiß ich, 8 Kernen, sondern deutlich schmalere Hardware, sowohl was den Prozessor, den Arbeitsspeicher, aber auch die GPU angeht, also die Grafikkarte und den Grafikprozessor. Und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee, ein bisschen in Zukunft drüber nachzudenken, was kann ich tun, wenn ich in Performance-Probleme reinlaufe. Zunächst mal gibt es eine gewisse Divergenz zwischen dem, was ich als Architekt denke und dem, was ich als Performance-Experte denke. Denn natürlich versuchen wir Anwendungen heute strukturiert zu schreiben mit einer Menge Patterns. Ich selbst bin ein großer Fan von MVVM, um eine Anwendung testbar zu machen, um eine schöne Kapselung, eine Separation hinzukriegen. Wenn wir rein aus Performance-Gesichtspunkten drauf gucken, müssen wir zumindest sagen, das sind zwei gegenläufige Pole. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie wieder Spaghetti-Code schreiben oder dass wir sagen, na, uns interessiert Performance nicht, uns interessiert nur Architektur. Letztendlich müssen wir ein bisschen mit Augenmaß rangehen, weil das, was der Benutzer sieht, ist nur die Oberfläche und wie sich die Oberfläche verhält. Das heißt, Sie kriegen natürlich kein Lob dafür, dass Sie wunderschöne Kapselung haben und wunderschöne Patterns implementiert haben. Da interessiert sich leider kein Benutzer für, sondern nur die Oberfläche, mit der er irgendwie tagtäglich arbeitet. So, deswegen ist es wichtig, beide Sachen ein bisschen in Einklang zu bringen und so die richtige Balance zu finden. Gut. Bevor wir in die Technik reindrillen, zunächst zum Vorgehen. Ne, Performance ist so ein Thema, da macht man gerne am Ende der Architektur nochmal so eine Performance-Session und guckt so drauf, ach, wie kriegen wir jetzt nochmal irgendwie ein bisschen was optimiert und analysiert nochmal ein bisschen und versucht hier an allen möglichen Schräubchen zu drehen. Das ist meistens keine gute Idee. Eine viel bessere Idee ist das, ich adressiere ein bestimmtes Problem. Das heißt, wenn ich meine Anwendung mir angucke und mal gescheit teste, dann stelle ich fest, okay, vielleicht die Startup-Performance ist nicht so ganz ideal, das Scrolling ist irgendwie ein bisschen ruckelig, vielleicht habe ich Speicherprobleme. Ja, wie gesagt, Testing bedeutet vielleicht auch nicht nur testen auf einem Desktop-PC, auch nicht nur in einem Emulator, sondern wirklich vielleicht auch mal auf einem kleineren Device. Ja. Und das betrifft jetzt nicht nur die Windows Universal Plattform, das betrifft auch gute alte WPF-Anwendungen, weil wir heute ja nicht mehr den klaren Schnitt machen können. Das ist ein PC und das ist ein Tablet. Ne? Wer hat ein Surface Pro? Ne? Nicht so viele, ja? Es werden aber immer mehr. Ja? Gut, wir sind Entwickler, ja? Wir haben richtige Maschinen. Ja? Unsere Anwender haben aber ne, so kleine niedliche Tablet-PC-Geschichten. Da läuft auch ein normaler Desktop drauf, da läuft auch eine normale WPF-Anwendung drauf. So, und der kommt jetzt auf einmal damit, oh, das ist aber irgendwie alles doof. Ne? Das sind so die Geschichten. Oder vielleicht ist die nächste Version meiner WPF-Anwendung auf der Windows Universal Plattform. Ne? Die Story kennen Sie alle. Ne? Ich entwickle das ganze Ding irgendwie einmal und das läuft dann automatisch auf einem PC, auf einem Tablet, auf einem Smartphone, was eine super gute Idee ist. Wichtig ist halt nur, dass ich dieses Thema Performance sauber adressiere und dann gucke, was habe ich ganz konkret auf welcher Plattform für Probleme und gehe die dann möglichst strukturiert an. Denn auch bei Performance ist es so, dass es gegenläufige Ziele gibt. Ne? Ich tue irgendwas für einen effizienteren Speicherverbrauch, das hat dann aber vielleicht Auswirkungen auf die Performance oder umgekehrt. Ne? Das heißt, nicht irgendwie so im Gießkannenprinzip so ein bisschen Performance-Optimierung machen, sondern immer an konkreten Problemstellungen. Dafür ist ein sehr gutes Verständnis der Sammelplattform erforderlich. Wir werden jetzt gleich noch ein paar erweiterte Techniken sehen, wo es sehr stark darum geht, wie arbeitet die Sammel-Engine und wie kann ich der Engine das Leben möglichst leicht machen. Aber genau darum werden wir uns jetzt als erstes kümmern. Das heißt, wir machen mal einen kurzen Rundflug. Wie funktioniert eigentlich Sammel? Das heißt, WPF, Windows Universal. Ich versuche mal so ein bisschen das zu vereinheitlichen. Unter der Haube sind die Plattformen noch ein Tick verschieden, aber vieles lässt sich verallgemeinern. So, wie funktioniert das? Wenn wir Sammeln machen, haben wir irgendeinen Visual Tree. Der Visual Tree wird unter der Haube in einen sogenannten Composition Tree übertragen. Das ist etwas, mit dem eine Grafikkarte was anfangen kann. Das heißt, es gibt eine Übersetzung zwischen diesem ganzen bunten Sammel Richtung DirectX-Instruktion. Von der Grafikkarte geht das dann wieder zurück an Windows über den Desktop Window Manager. Das ist eine Betriebssystemkomponente, die dann sozusagen die Composition macht, das Window Handling und solche Geschichten. Okay, gut. Bei diesen Operationen, die da stattfinden, werden Frames erzeugt. Frames sind nichts weiter als kleine Aktualisierungen des Bildschirms. Ne, kleiner oder größer, je nachdem, wie viele Änderungen ich auf dem Bildschirm habe. So, und diese Frames werden in einem bestimmten Zyklus erzeugt, nämlich in dem Zyklus, wo es sich ändert. Beziehungsweise, wenn ich Animationen habe, werden die pauschal mit 60 Frames pro Sekunde gerendert. Okay, gut. Diese Erzeugung von Frames teilen sich jetzt unterschiedliche Threads. Das heißt, WPF und auch UWP ist unter der Haube Multithreading fähig. Da sehe ich vom Programmiermodell erstmal nichts von. Unter der Haube wird aber eben versucht, diese ganze Komposition und diese ganzen Änderungen möglichst effizient zu verarbeiten. So, da haben wir zunächst mal den UI-Thread. Den kennen wir alle, da passiert auch am meisten. Der UI-Thread ist der auch auf der normalen CPU läuft, der diesen ganzen Kram macht, Parsen von Sammel, Layout, das ganze Templating, Ausführung von User-Code, Data-Binding, Input und so weiter. Wenn wir Animationen haben, laufen die in einem separaten Thread. Das ist der sogenannte Render-Thread. Der kümmert sich darum, die definierte Animation zu zerlegen in mehrere Frames und diese Timeline sozusagen am Laufen zu halten. Also in einem bestimmten Zeitintervall Frames zu produzieren und die Richtung Grafikkarte zu schieben. Das spielt nicht nur bei Animationen eine Rolle, sondern zum Beispiel auch beim Scrolling. Das heißt, das werden wir uns später nochmal genauer angucken, dieses Zusammenspiel zwischen UI-Thread und Render-Thread. So, ja, und zuletzt gibt es noch ein paar Worker-Threads, die Spezialaufgaben übernehmen, wie zum Beispiel Image-Decoding. Das ist eine super gute Idee, weil wenn Sie große Images haben, die müssen dekodiert werden. Das heißt, die müssen auf eine bestimmte Größe gebracht werden, ein bisschen aufpoliert werden. Das passiert in separaten Threads. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie ganz viele Bilder auf Ihrem Fenster haben, dann stellen Sie fest, dass diese Bilder eh schon im Hintergrund mehr oder weniger geladen werden, so wie man das von einem Webbrowser auch kennt. Textrendering läuft auch über einen separaten Thread, Media Playback, also Videos und solche Geschichten. Gut, so. Soweit zu den Basics. Jetzt schauen wir uns mal ein konkretes Szenario an, das nennt sich Startup Performance. Das heißt, wie lange dauert es, bis meine Anwendung vollständig geladen und einsatzbereit ist? Das spielt bei einer Desktop-Anwendung meistens nicht so die Riesenrolle. Da ist der Anwender Kummer gewöhnt. Da kommt dann erstmal so ein lustiger Splash-Screen und so weiter. Gut ist aber auch, dieses Thema nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, weil wir leben heute in einer anderen Welt. Heute leben wir in einer Welt, wo wir App-Modelle haben, die in einer Sandbox laufen und von der Windows Runtime verwaltet werden. Und wenn die Windows Runtime merkt, die App, die braucht zum Beispiel länger als 10 Sekunden, bis sie oben ist, dann wird die gleich wieder zugemacht. Also Startup-Performance spielt eine Rolle. Natürlich für den Benutzer, Usability, aber auch eine technische. Startup-Performance kann aber auch sein, wie lange dauert denn das, bis so ein Fenster oben ist oder bis ich zu einer anderen Page navigiert habe. Denn das ist besonders im Usability-Sinne ziemlich nervig. Wenn ich also ganz viel hin und her switche zwischen Fenstern oder zwischen Seiten und ich habe immer wieder so ein Delay da drin. Gut, schauen wir uns zunächst mal an, wie funktioniert es grundsätzlich. Wenn ich eine WPF-Anwendung starte oder wenn ich eine UWP-App starte, dann habe ich erstmal mein Application-Objekt, meine App. Die wird erstmal instanziert. Damit verknüpft ist eine App-SAML, da sind zum Beispiel Ressourcen deklariert. So, das heißt, die müssen erstmal geladen und referenziert werden und alles aufgelöst werden und das SAML muss gepasst werden. Dann findet eine Navigation zum Main-Window oder zur Main-Page statt. Da muss dann auch der ganze Visual Tree erstmal erstellt werden von dem initialen Fenster oder der initialen Page. Ja, und da sind zum Beispiel User-Controls drauf. Und da ist es so, dass User-Controls komplett expandiert werden. Das bedeutet, alles das, was in dem SAML von dem User-Control drin ist, muss komplett einmal aufgelöst werden. Was ist in dem SAML von dem User-Control drin? Custom-Controls. So. Custom-Controls haben jetzt auch nochmal wieder Code und haben auch nochmal wieder SAML. Im Unterschied zu User-Controls ist es aber so, dass das Template, also das SAML, erst dann expandiert wird, wenn es gebraucht wird. Das heißt, dann, wenn es im sichtbaren Bereich erscheint. Ja, werden wir gleich noch zu kommen. Das heißt, Custom-Controls sind ein Tick performanter als User-Controls. So, darüber hinaus ist es so, dass alle Beteiligten hier exzessiven Gebrauch von Ressourcen machen. Das heißt, irgendwelche Farben, irgendwelche Bilder und Fonts und Größen und alles das, was ich so drin habe. Vielleicht habe ich noch Lokalisierung, da müssen irgendwelche Strings ermittelt werden. Ja? All das kostet Zeit. Da geht es in erster Linie um die Parsing-Performance. Dann haben wir im sichtbaren Bereich Animationen vielleicht drin. Das heißt, wenn die App startet, muss eine Animation initialisiert werden, die dann vom Render-Thread verwaltet wird. Wir haben eine Menge Datenbindung drin, wir haben sowas wie Data-Templates drin, wir haben vielleicht Listen, die eine ganze Menge Daten enthalten, die gerendert werden müssen. So, das heißt, wir haben initial eine ganze Menge Zeugs, was da passiert. Und die Frage ist jetzt einfach, wie kriegen wir das möglichst ausgeglichen hin? Wie kriegen wir das so hin, dass wir natürlich dem Benutzer die gewohnte Funktionalität bieten, aber eben da an der Performance-Schraube vielleicht ein bisschen drehen? Bevor wir uns die konkreten Techniken angucken, schauen wir uns erstmal an, wie könnte ich denn jetzt analysieren, das, was überhaupt da die Kosten verursacht. Ich merke, okay, meine App braucht irgendwie 10 Sekunden für den Start. Das ist so maximal uncool, weil der Benutzer, ja, der denkt immer, da passiert gar nichts, dann starte ich die App vielleicht nochmal ein zweites Mal und ein drittes Mal und ärgert sich immer. Die Fenster, die brauchen so lange, bis sie aufgehen. Manche versuchen dann immer so einen Doppelklick auf irgendwelche Buttons, weil sie irgendwie glauben, der einfache Klick hat es nicht gebracht oder so. Ja, kennen sie vielleicht? Nee, kennen sie nicht. Sie haben performante Anwendungen, nehme ich an, oder? Alle, oder? Okay, wunderbar. Gut, so. Sollten Sie jetzt ein Problem feststellen, ist eine gute Idee, sich erstmal anzugucken, was passiert in diesem ganzen Ablauf, den wir gerade gesehen haben. Und das ist jetzt gar nicht so trivial. Deswegen ist es schön, dass es in Visual Studio 2015 gescheite Tools dafür gibt. Da gibt es zwei Sachen, die da hilfreich sein können. Das eine ist der Live Visual Tree, wo ich also zur Laufzeit einfach mal sehen kann, was ist denn eigentlich in meinem Visual Tree alles so drin. Ne, da kriegt man auch ein ganz gutes Gefühl dafür, wie komplex auf einmal vielleicht sowas ist. Ne? Wenn man mal so Listenelemente mal aufklappt und sieht, ui, da sind aber 500 Unterobjekte drin und in den 500 Unterobjekten gibt es nochmal 500 Unterobjekte, dann kriegt man schon mal so ein Gefühl dafür, okay, da scheint irgendwie eine Menge Objektinstanzierung zu passieren, eine Menge Sammelparsing und so weiter. Wenn ich jetzt noch gar nicht genau weiß, was ist es denn? Sind es die Parsing-Kosten, sind es die Layout-Kosten, sind es die Data-Binding-Kosten, sind es CPU-Kosten, sind es GPU-Kosten, dann macht es Sinn, erstmal sich einen Überblick zu verschaffen. Und dafür gibt es in Visual Studio 2015 ein neues Diagnosetool, nämlich das Application Timeline Tool. Und das möchte ich gerade mal zeigen. Ich habe hier so eine kleine Demo-App, die macht jetzt nicht wirklich irgendwas. Die macht hier ein paar lustige Animationen und da kann ich hier so ein bisschen hin und her navigieren und irgendwie ja, so ein paar Sachen editieren. Ja, also nichts Wildes. Und das möchte ich jetzt gerne mal analysieren. Wir sehen, das läuft relativ flüssig. Na, gut, ich habe mich natürlich jetzt auch schon mal bemüht, das Ganze irgendwie halbwegs gescheit zu bauen. Ist auch immer eine gute Idee, dann hat man es später ein bisschen einfacher. Trotzdem wollen wir das mal analysieren. Ich möchte einfach nur mal zeigen, wie sowas vonstatten geht. Ich habe hier unter Debug so einen Punkt Start Diagnostics Tools without Debugging. Das heißt, ich möchte jetzt mal eine richtige Analyse machen auf so einem Release-Stand. Das ist immer eine ganz gute Idee, weil dann haben wir da jetzt keine Overhead mit irgendwelchen Debuggern, die da auch dranhängen oder solchen Sachen. So, und dann kann ich hier auswählen. Das ist so ein bekanntes Bild hier, das gab es vorher auch schon. Also hier CPU-Usage, GPU-Usage und so weiter. Und der ist hier neu, das Application Timeline. Was das macht ist, das startet jetzt meine Anwendung. Jetzt kann ich hier so ein bisschen hin und her klicken und kann ein bisschen navigieren und jetzt füge ich hier nochmal was an und ja, dann kommt vielleicht hier noch so ein kleines Fenster. Naja, ich versuche jetzt hier meine Anwendung ein bisschen unter Last zu bringen. So, und jetzt möchte ich mal generell die Startzeit mal analysieren. Die Performance-Daten werden jetzt gesammelt und er zeigt mir jetzt hier sehr schön, was hier eigentlich passiert. Ne, man sieht hier erstmal so an so einem Chart die ungefähre Aufteilung. Also jetzt im Laufe meiner Session sind irgendwie 9% ist grün. Ne, grün heißt App-Code. Also 9% App-Code sind abgelaufen. Dann kommen hier 6% Layout-Kosten. Dann haben wir hier noch so 1,35% Parsing-Kosten und so weiter. Da kriegt man schon mal so ein ganz grobes Gefühl. So, jetzt gucken wir uns mal nur die Startup an. Dazu kann ich jetzt hier so einzelne Bereiche selektieren. Ne? Hier sieht man natürlich auch, hier das ganze Grüne ist Parsing zum Beispiel. Und am Anfang sieht man relativ viel App-Code und relativ viel Parsing. Das heißt, der läuft hier so gegen 100%. Das heißt, da ist die meiste Action beim Start. Ne? Danach flaut das ein bisschen ab. Ich habe hier zwischendrin, sieht man hier so ein paar Kurven. Ne? In dem zweiten Screen hier sieht man den Durchsatz, was die Framerate angeht. Da sehen wir, wir haben hier schon ein paar Ausreißer Richtung 60 Frames pro Sekunde. Das ist allerdings wieder nicht dramatisch, weil wir jetzt ja wissen, die Animationen laufen mit 60 Frames pro Sekunde. Das heißt, da können wir nichts optimieren. In dem Moment, wo eine Animation gestartet wird, läuft die immer auf 60 Frames. Das heißt, das ist auch nicht weiter wild. Interessant wird es da, wo die Framerate auf einmal ausschlägt, ohne dass ich eine Animation gestartet habe. Das ist schon mal so ein Hingucker, wo ich vielleicht mal gucken kann, was genau findet da denn statt. So, wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Start. Ne? Das ist ungefähr so dieser Bereich, würde ich mal so grob schätzen. So, ne? Dann könnte ich jetzt hier entweder den ganzen Startvorgang oder hier sogar einzelne Bereiche selektieren. Wir nehmen jetzt mal erstmal nur den Startvorgang. Ja, da sehen wir, okay, wieder eine Menge User-Code. Wir sehen aber auch hier eine Menge Parsing. Ja, was ist jetzt Parsing? Da könnten wir jetzt hier mal einsteigen. Ich mache es mal ein bisschen größer. Hier sehen wir also Parsing der App XAML. Ne, kostet irgendwie 30 Millisekunden. Und jetzt kann man hier wunderbar reindrillen und kann sich angucken, ja, zum Beispiel, ich habe ein separates Resource Dictionary gemacht für meine ganzen Farben, das kostet irgendwie 0,7 Millisekunden, meine Fonts, meine Sizes, das sieht alles irgendwie ganz okay aus. Ne? Wir haben irgendwo noch ein bisschen größeren Bereich, ja, also der Textblock-Style. Ich habe für meinen Textblock einen eigenen Style gemacht. Das ist, glaube ich, hier das Größte, was hier passiert. Wie gesagt, das ist jetzt alles nicht weiter wild. Es geht einfach nur darum, einmal zu erkennen, wo genau liegen die Kosten? Wo setze ich denn jetzt überhaupt erstmal an mit der Analyse? Ne? Stelle ich fest, irgendwie die Parsing-Kosten sind sehr groß, dann sollte ich mir vielleicht meine Resource-Dictionaries mal angucken. Ja? Und vielleicht auch mal gucken, ob ich das wirklich alles brauche. Ne? Was ich häufig sehe, ist, dass viele eine ganze Menge Resource-Dictionaries haben, mit einer Menge SAML drin, der aber nirgendwo verwendet wird. Oder wenn Sie so Third-Party-Controls einsetzen, es ist häufig so, wenn Sie die dann lokalisieren wollen, weil die dann vielleicht standardmäßig all auf Englisch sind, ne? Und sagt der Third-Party, das ist ganz einfach, da extrahierst du dir einfach mal sämtliche Templates und sämtliche Styles von unseren Controls und dann kannst du die alles schön mit der Hand übersetzen. Dann haben Sie in Ihrem Projekt aber auch irgendwie, naja, erstmal so einen Haufen SAML, der dann zusätzlich auch nochmal gepasst werden muss. Vielleicht auch von Controls, die sie überhaupt gar nicht verwenden. Ja, das sind so Indikatoren, die man hier ganz gut findet. Ja, darüber hinaus natürlich sowas wie CPU ist natürlich auch immer ganz interessant. So, und so können Sie hier für die einzelnen Bereiche reindrillen. Ne? Jetzt können wir uns hier nochmal die Layout-Kosten angucken. Die haben ja hier so einen kleinen Peak. Ne? Da könnte man dann sehen, was wird denn jetzt hier so großartig gelayoutet. Ne? Da sehen wir irgendwie, das ist hier mein Grid. Ja, und das, was hier so richtig, was hier jetzt richtig reinhaut ist, das sieht man nämlich jetzt an dem unteren, hier startet eine Animation. Ja, und das ist eine Animation. Das heißt, eine Animation, die andere Elemente, die drumherum liegen, irgendwie auch mit betreffen. Ja, das heißt, da habe ich hohe Layout-Kosten und kann sehen, wodurch sie die verursacht, nämlich hier durch eine Animation zum Beispiel. So, das einfach nur mal als ja, als Tipp, wenn Sie Performance-Probleme überhaupt erstmal angehen wollen, freuen Sie sich mit diesen Tools mal an. Schauen Sie mal rein, wo wird denn überhaupt das meiste an Zeit verbraten? Gut, wir werden auf das eine oder andere Tool noch zurückkommen. Gut, also halten wir fest, wenn ich die Startup-Performance verbessern möchte, sollte ich erstmal genau analysieren, was eigentlich passiert und dann gucken, habe ich ganz viele Ressourcen, die da irgendwie eine Rolle spielen. Implizite Styles ist auch immer so ein Klassiker, wo ich also jetzt mal so pauschal implizit für meine ganze Toolbar irgendwie lustige Styles gebaut habe oder von einem Third Party habe oder aus dem Internet runtergeladen habe. Ja, implizite Styles werden in jedem Fall beim Starten instanziiert. Ne, weil sie sind implizit, sie gelten für alle. Also haben Sie einen impliziten Style für eine Textbox und sagen, dieser Style soll für alle Textboxen gelten, ist natürlich klar, dass beim Starten der Anwendung erstmal sämtliche implizite Styles geladen, gepasst und angewendet werden müssen. Ne? Macht Sinn. Das heißt, da ist es so, dass das unmittelbare Auswirkungen hat. Haben Sie andere Ressourcen, die werden vielleicht erst von einem späteren Fenster irgendwie angezogen, also referenziert, ne, ist das für den Startvorgang erstmal gar nicht von Interesse. Ja, also beim Startvorgang immer auf das Main Window gucken und gucken, was wird von da direkt oder indirekt referenziert. So, dann haben wir gesehen, dass Custom Controls eine ganz gute Idee sind, in dem Moment, wo ich Konstrukte habe, die etwas umfangreicher sind, aber nicht zwingend gleich gerendert werden müssen. Also ein Beispiel. Sie haben ein Tab-Control, ne, mit 10, 15 Tabs und auf jedem Tab ist ein User-Control. Dann muss die beim Starten das komplette SAML inklusive aller Seiten von allen Tab-Controls gepasst werden. Das Tab-Control hat eine ganz interessante Virtualisierungstechnik, um die Sachen nicht direkt zu instanziieren, sondern erst dann, wenn sie gebraucht werden. Aber die Parsing-Kosten haben sie erstmal komplett. Das heißt, jedes einzelne User-Control muss erstmal komplett gepasst werden. Haben Sie einen Custom Control, ist es so, da haben Sie erstmal nur den Code. Ne? Custom Controls haben ja eine klare Separation von Code und Markup. So, und der Code kostet nichts. Da passiert erstmal rein gar nichts. Ne? Wenn Sie da jetzt nicht gerade im Konstruktor irgendwie noch wilde Sachen machen. Ne? So, und erst dann, wenn das Custom Control in den sichtbaren Bereich kommt, sprich der Benutzer auf irgendein Tab Control dann auf einen bestimmten Reiter draufklickt, dann wird Apply Template aufgerufen und dann wird das SAML sozusagen geparst und geladen. Das ist also eine ganz einfache Technik, um die Startup-Performance zu erhöhen. So, und wie gesagt, Parsing ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn Sie Fenster haben, die komplett überladen sind, und leider ist es häufig so, dass das gerade die Startfenster sind, die immer total überladen sind, weil da will ich dem Benutzer ja erstmal die ganze Vielfalt meiner Anwendung präsentieren. Da hat der Benutzer sich auch ganz viel schon dazu gewünscht. Ne? Irgendwelche Dashboards und irgendwie Docking-Windows und was weiß ich nicht alles. Ne? Das kostet. Und da gibt es so ein ungefähres Maß. 1000 Elemente parsen kostet ungefähr eine Sekunde. Ne? Da sieht man, dass es super, super effizient schon ist. Aber 1000 Elemente ist für SAML erstmal gar nichts. Ne? Haben Sie irgendwo ein, zwei Listen mit drin, dann sind die 1000 so schnell voll. Ne, weil Sie sich immer überlegen müssen, ich habe ein Listenelement und da hängt ein Data-Template dran. Und an dieses Listenelement mache ich jetzt mal 100 Elemente rein, ne, 100 Datensätze. In dem Data-Template selbst sind aber 10 UI-Elemente drin. Das heißt, Sie haben gleich mal 100 mal 10. Ne, da sind Sie schon bei 1000, nur für die Liste. Und da kommt natürlich noch das ganze Zeugs drumherum. So eine kleine Ribbon-Bar und so. So, dann haben Sie schon mal eine Sekunde weg. Gut. So, das heißt, eine gute Idee ist, alles das zu entfernen, was Sie initial erstmal nicht brauchen. Das heißt, wenn die Anwendung startet, ist es meistens so, dass der Benutzer nicht gleich alles gleichzeitig will, sondern der will irgendwie das oder das oder das oder das. Ne? Zumindest ist es eine gute Idee, ihn so ein bisschen in die Richtung zu führen, weil ich eben nicht möchte, dass die Mainpage so 4.000, 5.000, 6.000 Objekte zur Laufzeit instanzieren und parsen muss, sondern ich möchte das Ganze ein bisschen kompakter machen. Ein guter Mechanismus, sowas zu machen, ist das sogenannte Deferred Loading. Microsoft hat jetzt mit Windows 10 ganz, ganz, ganz viel dazu getan, sammelbasierte Oberflächen viel, viel schneller zu machen. Das liegt unter anderem daran, dass sie jetzt selber relativ komplexe Apps schreiben auf Basis von der Windows Universal Plattform, wie zum Beispiel Office. Und die Office-Jungs haben gesagt, Jungs, das ist schön und gut mit eurem Sammel, aber wir haben da vielleicht noch ein paar Vorschläge. So, und so ist also mal richtig so aus dem reellen Leben, sind ein paar ganz interessante Vorschläge gekommen, die umgesetzt wurden, die dazu geführt haben, dass ich heute eine ganze Menge Mechanismen habe, bestimmte Szenarien sehr gut zu adressieren, wie zum Beispiel die Start-up-Performance, weil es da ein Konzept eben gibt, dieses Deferred Loading, das gibt es im Moment nur in dem SAML von der Universal Windows Plattform. Das wird es in Zukunft aber auch für WPF geben. Von daher macht es Sinn, sich da jetzt vielleicht schon mal mit zu beschäftigen. Und da geht es einfach darum, dass ich die SAML-Elemente zum Start reduziere. Und zwar funktioniert das so. Ich habe mein Startfenster und da sind einfach mal ganz, ganz viele Bereiche drin. Das ist historisch so gewachsen, da will ich auch nichts mehr dran ändern. Okay. Jetzt stelle ich aber fest, jetzt gibt es irgendwie, sagen wir mal, mein Tab-Control. Da sind irgendwie wieder die 10, 15 Tab-Reiter drauf. Und da sind nun mal User-Controls drauf. Und da ist nun mal Listen drin. Und da passiert leider irgendwie super, super, super viel. Okay, dann kann ich da aber jetzt an diese Bereiche, wo ich weiß, initial braucht es der Benutzer erstmal nicht. Weil initial sieht er vielleicht erstmal nur die erste Tab-Page. Initialhalter hat er vielleicht auch nicht alle 35 Docking-Windows offen. Initial braucht er vielleicht nur so 3, 4, 5 Objekte und dann klickt er sich erstmal durch und sagt erstmal, was er machen möchte und dann kommen so langsam, blenden sich andere Bereiche ein. Wenn ich solche Fälle habe, kann ich meinen Sammel so lassen, wie es ist, nämlich diesen riesen Bereich, ne, wo alles drin ist und die Bereiche, die aber erstmal keine Rolle spielen, die kann ich dann taggen. Mit einem speziellen Sammeltag. Und dadurch kann ich sagen, bevor ich jetzt nicht namentlich dieses Element anspreche, taucht es nicht im Visual Tree auf. Das heißt, es muss nicht gepasst und nicht instanziert werden. Stattdessen habe ich in meinem Visual Tree ein Platzhalter-Element, was dann aufgelöst wird. Okay? Und das hat natürlich super gute Vorteile, was die Startup-Performance angeht, weil Parsing, Layout, der ganze Kram entfällt einfach mal für diese Bereiche. Und das erhöht die Rendering-Performance, weil ich natürlich auch nicht mehr 35 Sachen irgendwie parallel rendern muss, sondern ich rendere nur das, was wirklich sinnvoll ist. Und es verbessert auch so ein bisschen die User Experience, weil es natürlich irgendwie schneller von der Hand geht. Ne? Das ist eben nicht nur die Anwendung startet, sondern auch ich navigiere von dem einen Fenster zu dem anderen. Und das ist erstmal mal zack da. So. Verwendung ist relativ einfach. Ich habe hier so ein Keyword X Deferred Loading Strategy und das hat genau einen Wert, nämlich lazy. So, in dem Moment, wo ich dieses Tag irgendwo an mein Element dran mache, sage ich der Sammel-Engine, pass auf, initial machst du dafür erstmal einen Platzhalter. Und dann, wenn ich sage, ich brauche jetzt dieses Grid, dann wird es automatisch aufgelöst. Ja? Man sagt das so, das wird dann realized. Ja? Wichtig dazu ist, das Ding muss einen Namen haben. Ja? Warum? Weil ich es eben namentlich ansprechen muss. So, und das funktioniert so, dass ich sage, zum Beispiel über Find Name, sage ich einfach nur, okay, gib mir mal, finde mir mal Grid 1. Okay, das kennen wir, das ist in SAML schon immer drin gewesen, aber in Wirklichkeit möchte ich jetzt nicht irgendwie das Element finden, sondern ich möchte der SAML-Engine ein Zeichen geben, bitte realize das mal, ne? Mach das jetzt mal aktiv. Das kann ich mit Find Name machen, also per Code oder über ein Storyboard. Wer also gerne mit Visual States arbeitet, was eine super, super gute Idee ist, nebenbei gesagt, der definiert Visual Styles und sagt dann einfach zu seinem Visual State Manager, geh jetzt mal zu State XY und dann passiert das automatisch transparent im Hintergrund. Die Sachen werden realized, gepasst, gelayoutet, gerendert, fertig. So, also das ist eine sehr einfache Variante, um diese Performance da zu erhöhen. Ich habe hier eine kleine Demo-App gebaut, beziehungsweise eigentlich zwei Apps. Einmal auf der Windows Universal Plattform und einmal in WPF. WPF zeige ich gleich noch. Fangen wir erstmal hiermit an. Das ist hier so eine kleine, Demo, die sucht. Ach, verdammt, jetzt brauche ich wieder Internet, ne? Okay, scheinbar bin ich verbunden, oder? Schauen wir mal. Einloggen. Okay, gut. So, und zwar ist das nichts weiter als so eine kleine Bildsuche. Ich suche jetzt mal auf Flickr nach Vögeln. Gibt's nahe zu lachen. Okay, und ich habe mir, damit wir jetzt ein bisschen auch mal was sehen, habe ich gleich gesagt zu der Flickr-API, pass mal auf, gib mir gleich mal 500 Bilder zurück. Ja, und gib mir nicht nur die Bilder, sondern gib mir auch nochmal irgendwie die Beschreibung und die Meta-Tags und gib mir irgendwie diesen ganzen Kram. So, und das wird hier dann so schön in so einer Liste angezeigt. So, und wenn ich dann hier irgendwas anwähle, dann kommt hier unten nochmal so ein Detailbereich, geht hier auf, ja, jetzt nichts Wildes. Ne? Aber anhand dieser Demo können wir eben uns ganz gut angucken, wie so gängige Techniken sind. Fangen wir mal erstmal ganz vorne an. Ich gehe auf die Seite und das sieht so ein bisschen aus wie Google. Ne? Ich habe erstmal gar nichts, ne? Außer einer Textbox und einem Button. Das ist, sagen wir mal, vielleicht im Usability-Sinne eine ganz gute Idee, weil ich das jetzt erstmal beschränke auf das Wesentliche. Ne? Der Benutzer, bevor der jetzt eigentlich irgendwas tut, müsste erstmal einen Suchbegriff eingeben. Das ist aber etwas, wo wir als Entwickler immer vor zurückscheuen. Das sieht ja irgendwie so nackig aus. Können wir da nicht irgendwie schon mal so ein paar keine Ahnung, die besten Bilder der vergangenen Woche oder irgendwas anzeigen. Nee, nicht. Könnten wir natürlich tun, aber wenn wir feststellen, wir haben Performance-Probleme, dann lassen wir das vielleicht einfach sein. Und haben jetzt zwei Sachen, die wir nicht mit parsen und nicht mit layouten und nicht mit rendern müssen. Nämlich den Listenbereich, also der ist nicht nur ausgeblendet, sondern der ist im Visual Tree nicht existent. Und der Detailbereich genauso wenig. Ja? Wir können das ja mal eben prüfen. Also, das ist hier mein Fenster, das ist mein Border, das ist mein Frame, Content Presenter, das ist meine Page. So, was ist in der Page drin? Schauen wir uns das mal an. So, da ist ein Grid drin. Da ist ein Textblock und noch ein Textblock und eine Textbox und ein Button und eine Progressbar. Mehr ist in meinem Visual Tree erstmal nicht drin. So, und woran liegt das? Weil ich hier eben auf diesen entsprechenden Bereichen, ne, wir sehen, mein Sammel von der Seite, das ist halt hier full featured. Da ist dieser ganze Spaß drin. Da ist dieser Suchbereich drin, da ist die Liste drin, da ist dieser Detailbereich drin. Der einzige Unterschied ist einfach nur, dass ich hier auf meiner List View gesagt habe, Deferred Load Strategy Lazy, und genau das Gleiche habe ich zu meinem Detailbereich auch gesagt. Deswegen taucht das erstmal im Visual Tree nicht mit auf, muss nicht gepasst werden, fertig. Eigentlich nicht schlecht, ne? So, und in dem Moment, wo ich dann jetzt hier auf meinen Suchen-Button klicke, hier, ne, hier ist der Button, ja, ich habe es mit der Kapselung und mit dem MVVM jetzt nicht übertrieben. Oder um es anders zu sagen, da ist jetzt erstmal Code behind drin. Es geht hier vor allen Dingen darum, mal Techniken zu zeigen. Ne? So, und wie habe ich es jetzt gelöst? Ich habe jetzt hier eine Methode, Search Photos. So, die macht jetzt hier irgendwie den Suchbegriff, holt die raus. So, und dann fängt die aber eben an und sagt hier zu dem Root Grid. Root Grid ist hier, ne, das ist der Kollege, das oberste Grid. Zu dem sage ich einfach mal Find Name, Results, List View. So, in dem Moment wird das Ding realized, ist ja erstmal leer. Das heißt, ich mache das auch bewusst erstmal vorher. Es wird eingeblendet, so, und danach wird es befüllt. Genau das Gleiche mache ich hier mit dem Details Grid auch. Wobei theoretisch könnte ich das sogar auch nochmal verlagern zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Liste überhaupt irgendwas anklicke. Ne, dann hätte ich sogar noch ein bisschen mehr gespart. Okay? Kann ich einfach so machen mit Find Name, oder ich definiere ein Visual State. Das wäre noch ein bisschen eleganter. Und sagt dann einfach zu dem Visual State Manager Go to Element State. Der sagt einfach hier List View Visibility gleich Visible und fertig. Dann wird es automatisch gleich realized. So, das ist also dieses Thema. So, und dadurch passiert hier nicht wirklich viel. Ne? Wenn ich jetzt hier irgendwie diese Page anklicke, ist die zack da. Da gibt es kein Delay. Und wenn das jetzt die Startseite meiner Anwendung ist, dann ist sie auch zack da. Ne? Weil wie lange dauert das, irgendwie so ein paar Textblöcke und eine Textbox und einen Button zu rendern? Ne? Das ist, fällt nicht ins Gewicht. Gut, das ist also Deferred Loading. Jetzt kommen wir mal zu einem wesentlich kritischeren Bereich, und das ist das sogenannte Panning. Dabei geht es um zwei Sachen. Zum einen um die Performance und den Speicherverbrauch, den es braucht, wenn ich sehr, sehr große Listen habe. Ne? Holger hatte vorhin schon so ein paar Sachen gezeigt, wenn ich irgendwie hier mal so 30.000 Datensätze aus der Datenbank hole und in meinen Grid reinpacke. Gut, da würde ich mir vielleicht als erstes erstmal die Frage stellen, tut das denn Not? Ne? Aber gut, anderes Thema. Sagen wir also, wir haben eine Liste, da sind ganz viele Elemente drin und die braucht der Benutzer auch alle. Okay. Dann stellen wir fest, ich mache ein Data Template und dieses Data Template ist vielleicht auch ein bisschen komplexer. Manchmal sind die Sachen einfach so. Okay. Dann stelle ich allerdings auch fest, ich habe einen ziemlich hohen Speicherverbrauch und ich habe eine relativ miese Panning Experience. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt irgendwie durchscrolle oder so scrolle, je nachdem, fängt das irgendwie böse an zu ruckeln. und vielleicht fängt es auch an zu flackern. Ne? Wir werden das gleich mal sehen, da passieren wundersame Sachen, wenn man mal so richtig so eine Liste unter Dampf bringt, ne? Oder ein Data Grid. Ne? Also ich habe jetzt hier Listen genommen, Data Grids ist aber genau das gleiche Thema. So, gut, gucken wir uns an, was passiert da unter der Haube? Wir wollen also flüssig scrollen. Da ist es zunächst mal eine ganz gute Idee, über Virtualisierung nachzudenken. Gott sei Dank ist es inzwischen so, dass wir da gar nicht mehr so viel drüber nachdenken müssen, weil Microsoft im Laufe der Jahre klammheimlich unter der Haube Virtualisierung überall eingebaut hat. Bei WPF ist es so, dass ich in einer List-View, in einem Tree-View, in einer Listbox, überall ist Virtualisierung unter der Haube drin. Ich kann die aber relativ leicht ausbauen oder leicht aushebeln. Ausbauen geht ganz einfach. Ich mache einfach so ein eigenes Items-Panel-Template, definiere ich. Das kennen Sie vielleicht. Das heißt, wenn ich jetzt bestimmtes Verhalten haben möchte, zum Beispiel, dass ich sage, möchte das so ein bisschen App-Style machen, die sollen nicht so untereinander, das soll so mehr so nebeneinander. Was mache ich? Sag zu der Listbox, pass mal auf, du kriegst jetzt ein neues Items-Panel-Template. Und dann sage ich, also ne, damit definiere ich den Layout-Container, wo die Elemente drin sind. Standardmäßig ist da ein Virtualizing-Stack-Panel drin. Das heißt, das ist das Ding, was die Virtualisierung macht. Wenn ich das aber rausbaue und durch ein einfaches Stack-Panel ersetze, dann habe ich ganz charmant die Virtualisierung einfach mal ausgebaut. Ne? Das heißt also auch irgendwie lustige Sachen aus dem Internet vielleicht vorher angucken, bevor man das einbaut. Ne? Sehe ich immer wieder. So, das ist das eine. Das andere ist, dass ich Virtualisierung sehr gut verwenden kann, weil es nämlich überall eingebaut ist, dass ich aber mir auf der anderen Seite durch ein paar geschickte Moves auch selbst ins Knie schießen kann. Da kommen wir gleich nochmal zu. Zunächst mal, wie funktioniert Panning? Also das flüssige Scrollen durch große Listen. Zunächst mal ist es so, ich habe Touch-Gesten oder Maus-Gesten. Ne, wenn ich jetzt so mit der Hand hier irgendwie wie wild am rumwedeln bin und möchte jetzt flüssig durch diese Liste scrollen und jedes von diesen Elementen ist relativ komplex. Ne, da sind dann irgendwie ganz viele Textblöcke und vielleicht noch Bilder und was weiß ich nicht alles mit verdrahtet. Dann kommt es häufig zu unschönen Effekten und das liegt an folgendem Sachverhalt. Denn es ist so, dass die Touch-Gesten, haben wir ja gesehen, die werden vom UI-Thread verarztet. Ne? Das heißt, der UI-Thread erkennt, der hat jetzt hier getoucht, übergibt das sozusagen an den Scroll-Viewer. Was versucht der Scroll-Viewer, wenn ich hier ganz schnell den hier mache? Der versucht jetzt eine Animation zu starten. Und die Animationen, haben wir ja gelernt, die werden über den Render-Thread verarbeitet. So, das bedeutet, wir haben solche Effekte. Ne? Der UI-Thread, der verarbeitet diese ganzen Gesten und möchte jetzt auch ganz schnell hier diese Data-Templates füllen. Und der Render-Thread möchte einfach das Zeugs einfach zur Anzeige bringen. Ja? Der wartet jetzt aber ständig auf den UI-Thread, weil der ganz viel damit zu tun hat, diese ganzen Data-Templates mal aufzulösen. Ne? Weil da ganz viel Zeugs drin ist. Ja? Und dann habe ich immer diesen Effekt, dass das dann hier schwarze Flecken gibt, bis der dann wieder irgendwie nachgerendert ist. So, das ist das, sag mal, das Grundübel. Und das kriege ich mit Virtualisierung auch nicht per Default immer auf die Reihe. Ne? Virtualisierung funktioniert so, dass ich in meiner Liste nicht wirklich 30.000 Zeilen drin habe. Das heißt, nicht bei einem List-View wären das dann 30.000 List-View-Item-Elemente, sondern ich habe nur so viele Elemente in meinem Visual Tree, wie ich auch im Anzeigebereich habe, plus minus ein paar extra. Das heißt, was nämlich gemacht wird, um die Virtualisierung jetzt ein bisschen flüssiger zu machen, ist, dass man sagt, es wird jetzt nicht nur das gerendert, was im Anzeigebereich ist, sondern vielleicht auch nochmal ein bisschen hier und ein bisschen hier. Alles das, was eben vielleicht gleich in den Anzeigebereich kommt. Das heißt, unter der Haube versucht die List View einen Cache anzulegen. Das heißt, der rendert schon mal so ein paar Sachen vor. Da ist der relativ intelligent. Ne? Werden wir später sehen, geht in WPF auch. So, darüber hinaus ist es so, dass mit Platzhalterelementen gearbeitet wird. Das heißt, auch da wird wieder versucht, diese schwarzen Flecken wegzukriegen, indem, okay, ich merke als Render-Thread, der UI-Thread, der kommt nicht aus dem Quark. Was mache ich also? Warte mal, ich habe doch da noch die letzten 5 Elemente auf Tasche. Okay, bang, 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 bang. Ich packe da erstmal Platzhalter rein. Der Benutzer scrollt eh so schnell, dass er das gar nicht sehen kann. Naja, vielleicht doch. Mal gucken. Ne? So, das ist so ein bisschen das Prinzip dabei. Alles, damit das möglichst flüssig wirkt. So, und noch ein bisschen gewitzter ist es, weil jetzt ab Windows 10 Microsoft ein Feature eingebaut hat, das nennt sich Container Recycling. Die Idee dabei ist, was kostet es, ein Element auf Basis des Data Templates zu erzeugen, zu parsen und zu rendern. Okay, Erzeugung und Parsing kann ich mir sparen, wenn ich das Element, was ich schon gerade einmal gerendert habe, einfach wiederverwende und einfach nur die Daten ändere. Habe ich ein einfaches Data Template, was an ein einfaches Model bindet, werden ja immer nur die Daten ausgetauscht. Okay, sparen wir uns also die Instanzierungskosten und auch die Layout-Kosten, indem wir das wiederverwenden. Das passiert, Gott sei Dank, alles automatisch. Das Schöne ist, diese ganzen Sachen sind einfach da. Da muss ich erstmal nichts für tun. Das muss ich noch nicht mal separat anknipsen. Ich habe hier unten nochmal die entsprechende Eigenschaft aufgeführt, Visualizing Stack Panel, Virtualization Mode, Recycling. Ist aber die Default-Eigenschaft, brauche ich also erstmal nichts für tun. Ne? Immer aufpassen, wenn diese Eigenschaft vielleicht verändert wird. So, soweit so schön. Jetzt gibt es aber doch ein paar Sachen, wo ich mir wieder ins Knie schießen kann. Und das ist von daher dann doch wieder erforderlich, dass ich mal weiß, dass es diese Mechanismen gibt, weil dann weiß ich auch, wann ich mich hier ins Knie schieße. Ne? Wann es nämlich nicht verwendet wird. Zum Beispiel, wenn ich an mehr als ein Model binde, wenn ich also relativ komplizierte Konstrukte habe, dass da also irgendwie an ganz viele verschiedene Objekte gleichzeitig irgendwie gebunden wird. Ne, man kann ja mit Binding ganz tolle Sachen machen, zum Beispiel relativ Source Binding. Ne? Dann läuft er erstmal den Visual Tree hoch und pass mal auf, wenn du dann irgendwann da oben auf so ein Grid triffst, dann fragst du den mal über seinen Data-Kontext und von hinten durch die Küche und da nochmal links rum. Ne? So, da ist er dann irgendwann wieder ein bisschen lost. Ne? Das kann passieren. Also dieser Mechanismus funktioniert sehr, sehr effizient, aber der könnte in Schlingern kommen bei solchen Geschichten. Der könnte auch in Schlingern kommen, wenn ich eben kein fixes Template verwende, sondern ich nehme jedes Mal ein anderes. Wie geht sowas? Mit dem Data Template Selector. Ich kann sagen, hey, ich habe hier eine kleine Klasse geschrieben, die leitet von Data Template Selector ab, die habe ich damit angegeben und habe ich gesagt, pass mal auf, wenn die Person, die hier gebunden wird, eine Frau ist, dann nimmst du das Template, wenn es ein Mann ist, nimmst du das Template. Das ist super, weil das super flexibel natürlich ist, aber führt dazu, dass dieser Trick jetzt hier nicht funktioniert. Ne? Oder, und das ist richtig cool, ich mache nichts weiter, als mein Listenelement in einen Scroll-Viewer zu packen. Und zwar direkt oder indirekt. Also indirekt wäre zum Beispiel eine List-View in einer List-View. Warum ist das böse? Schauen wir uns das mal an. Ich habe eine normale Listbox. Ich habe jetzt mal eine Listbox genommen. Die ist nicht so performant wie eine Listview. Also wenn ihr in WPF oder auf UWP was baut, immer Listview nehmen. Listbox ist aus einer anderen Zeit. Hat aber auch so ein bisschen Virtualisierung, aber wir können uns das ja mal angucken. Ist nicht so richtig cool. So, ich lade wieder meine 500 Bilder. So, und dann scrollen wir hier mal runter. Uiuiuiui. Ja, okay, das geht irgendwie, aber der kommt schon in Schlingern. Man sieht auch hier, mein Mauscursor ist nicht ganz mehr synchron mit dem Scrollpeter hier. Ne? So, und ich lass mal los. Uiuiui, jetzt warten wir ein bisschen. Ho, oh, guck mal, jetzt haben wir alles blank. Tja, sowas kann passieren. trotz Virtualisierung. Obwohl ich ein relativ einfaches Data-Template habe und ich habe eigentlich nicht so viel falsch gemacht. Ich habe aber die Listbox genommen und die hat das gute alte Virtualizing-Stack-Panel drin. Naja, und das hat diese ganzen Features nicht, wie Container-Recycling und so. Ja? Unter der Haube hat ListView und GridView einen speziellen neuen Virtualisierungscontainer, der diese ganzen Sachen mitbringt. Okay, das ist aber soweit noch okay. Wir konnten sehen, also, ne, ich meine, was ich hier tue, ist natürlich auch ein bisschen abgefahren hier. Also, ne, so scrollt hier also auch keiner durch die Listen. Gerade wenn wir jetzt mal an Apps denken, so, dann mache ich das hier so ein bisschen, ja, ich touch hier so ein bisschen, das ist relativ flüssig. Ne? Okay, wieder Blanks. Ne? Also, Listbox ist doof. Halten wir fest. Aber es virtualisiert wie Hucke. Können wir ja mal eben gucken, weil wir haben ja hier unseren Live-Tree. Da gehen wir jetzt mal rein. Wo haben wir denn das hier? Hier ist die List-View. Da ist ein Scroll-Viewer drin. Da ist ein Border, da ist... Huiuiuiui. So, Scroll-Content-Präsenter. Virtualizing-Stack-Panel, Items-Präsenter. Jetzt bin ich irgendwie falsch abgebogen, oder? Wo sind denn meine Elemente drin? Hier. So. Wir können ja mal in den Code reingucken. Was tue ich hier? Hier. Ich hole mir 500 Elemente. Haben wir ja gesehen. Die Liste ist schon ganz gut gefüllt. 500 Dinger drin. Wie viele Listbox-Item-Elemente sehen wir denn aber jetzt wirklich? Nur eine Handvoll. Und zwar genau die, die in den Anzeigebereich passen, plus noch vorne und hinten ein bisschen gecached. Okay, so, jetzt machen wir mal das Gegenbeispiel und nehmen wir jetzt mal diese Geschichte, keine Virtualisierung. Lustig ist, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, auf der Universal Windows Plattform die ListView dazu zu kriegen, nicht zu virtualisieren. Es gibt da noch eine, damals gab es noch so eine Eigenschaft, die gibt es in WPF auch immer noch, ne? Is virtualizing true oder false? Die gab es in Windows 8 auch. In Windows 10 haben sie die auf einmal sealed gemacht und private und internal und gar nicht mehr da. War auch nie da. Auch Items Panel überschreiben mit einem eigenen Template geht auch nicht mehr. Da kommt aber auch keine Fehlermeldung, da passieren wirklich ganz wüste Sachen. Also das funkt nicht mehr. Also eigentlich kennt er auch nur noch seinen internen, hochoptimierten Virtualisierer. So, aber es gibt eine Variante, da kriege ich das dann doch wieder mit hin. Und das ist die Variante, dass ich meinen Scrollviewer, dass ich meine ListView in den Scrollviewer packe. Wo haben wir das? No Virtualization. Ne? Und das ist ein relativ einfacher Aufbau. Ich habe halt hier einen Scrollviewer und da habe ich meine ListView drin. Und dann hilft mir die ganze Magic der ListView nichts. Können wir nochmal eben kurz gucken. Birds. Ja, so, und das dauert jetzt, und das dauert jetzt. Das ist übrigens auch Startup-Performance. Warum ist das für die Startup-Performance interessant? Weil es natürlich einen Unterschied macht, ob ich jetzt nur 10 Elemente render oder 500 render. Lustiger Nebeneffekt ist, bei dieser Universal Windows Plattform App ist es natürlich so, die läuft unter der Kontrolle der Windows Runtime. Und die Windows Runtime, ne, die definiert eine kleine Sandbox. Und wenn die Sandbox Mist macht, dann wird die terminiert. Mist machen heißt an dieser Stelle, was, du willst 500 von den Dingern erzeugen? Nee. Also ich hatte das vorher wirklich mal versucht. Ne? Hat dazu geführt, dass sie einfach abschmiert. Ne? Deswegen habe ich sie hier mal auf 200 runtergesetzt. So, und dann sehen wir natürlich hier die Scrolling-Performance. Man würde jetzt eigentlich denken, das müsste jetzt eigentlich schneller sein, weil es ist ja schon alles gerendert, ne? Oh, boah, jei. Oh, komm, zieh! Ja, das ist so ein Visual Tree. Ja? Und da versucht jetzt der Render-Thread irgendwie hier so irgendwie durch. Also, ne? Und wir gucken uns das wieder mal in einem Live-Visual-Tree an. Wo haben wir das Ding? Scroll-Viewer? Ha? Was haben wir hier? Wo sind wir denn da unterwegs? Hier? Oder? Ne, Horizontal, um Gottes Willen. Wie bitte? Ah, genau. Ich war wieder einmal falsch abgebogen. Oi hier. Hui, oi, oi, oi. Ah, list your items, soweit das Auge reicht. Wenn wir da mal reingehen, oi, da geht ja da intern geht auch noch einiges los. Ne? Das ist ne, einmal ohne Virtualisierung. Gut, also haben wir gelernt, Virtualisierung ist ein cooles Thema. Schön ist, wenn wir es versuchen, ein bisschen zu optimieren. So, und jetzt können wir da noch weiter an der Schraube drehen. Und zwar gibt es dafür XBind. Ne? Im Moment nur für Windows 10, so Gott will, auch für WPF. Ne? Die WPF-Roadmap ist ja wiederbelebt worden. Microsoft hat sich committed. Jawohl, WPF geht weiter. Und genau mit diesen ganzen Features. Eins davon ist XBind. Dabei geht es darum, dass ich die Bindings kompiliere. Das heißt, anders wie bei den normalen Bindings, die einfach geparsed werden müssen und auch aufgelöst werden müssen mit Reflection. Ne? Weil wir können ja bei dem normalen Binding das sogenannte Duck-Typing machen. Wir können da reinschreiben, die Welt ist schön. Und dann sucht er irgendwie mal durch, man gibt es hier eine Eigenschaft, die Welt ist schön. Ne? Das macht man genau mit Reflection und Reflection kostet. So, und jetzt hat man gemeint, gut, dann machen wir doch einfach kompilierte Bindungen. Das heißt, es läuft ein Präprozessor an, wenn ich kompiliere, der erzeugt Code. Überall, wo ich so ein X-Bind sehe, produziere ich ein bisschen Code, was die Bindung sozusagen mit der Hand macht. Das Ganze wird dann kompiliert und ist dann feilschnell. Also XBind ist deutlich schneller als das normale Binding. Dafür kann ich aber zum Beispiel kein Duck-Typing mehr machen. Das heißt, XBind ist immer fest typisiert. So, das Ganze ist schneller und spart auch gleichzeitig noch ein bisschen, so ein bisschen Speicher. Gut, da will ich jetzt gar nicht im Detail rein. Da kann man eine separate Session nur über XBind machen. Warum zeige ich das? A, weil es natürlich wichtig ist und B, weil es die Voraussetzung ist für ein noch viel cooleres Feature und das ist XFace. Ne? Dabei geht es um das sogenannte Progressive Rendering. Und jetzt wird es richtig abgefahren. Weil wir nämlich jetzt eigentlich sagen, eigentlich sollte unsere ListView funktionieren wie so ein Browser im Web. Ne? Was macht ein Browser, wenn ich eine Seite aufmache? Der versucht mir erstmal ganz schnell Content zu liefern. Möglicherweise auch nur den im Anzeigebereich. Möglicherweise lädt er auch ein paar Bilder erstmal dann sozusagen nachgelagert einmal nach. Ja, ist so ein bisschen wie dieses Deferred Loading, aber auf Listenebene. Und jetzt kann ich meine Bindungen in verschiedene Phasen einteilen. Ich kann sagen, wenn der jetzt ganz schnell runterscrollt, ist ganz wichtig, da soll erstmal ein Platzhalter, das ist hier meine Box. Und ich möchte schon mal, dass der Titel da dargestellt wird. Na, dann kann man schon mal sehen, jetzt geht es richtig ab. Dann habe ich schon mal so eine kleine Preview. Ja? Und wenn ich dann anhalte, dann wupp, werden die anderen Sachen nachgeladen. Je nachdem, wie schnell ich auch scrolle. Na, ich kann sagen, also erstmal oberst Titel ist wichtig, dann kommt irgendwie Subtitle, dann kommt Beschreibung, dann kommt kann ich klar priorisieren. Und je nachdem, wie hoch die Auslastung ist, guckt er, welche Phase ist jetzt hier angezeigt. So, und das habe ich natürlich auch nochmal in der Demo ein bisschen verarbeitet. Das schauen wir uns nochmal an. Das heißt, vielleicht nochmal eben hier das Progressive Rendering, Birds. Das ist aber eine ziemlich fixe Verbindung hier. Hä? So, und jetzt kann ich in der Liste, jetzt habe ich hier schon Detailbereich aufgemacht, das wollte ich nicht. Ja, man sieht schon irgendwie, der ist irgendwie schon ziemlich dicht an meiner Hand. Ne? Also die Performance, merkt man schon, ist deutlich schneller. Und jetzt kann man es jetzt wirklich nur erahnen, aber man sieht so ein bisschen, dass der immer wieder ein bisschen nachlädt. Was man immer sieht, ich habe immer einen Titel oben. Und ich habe alles andere wird dynamisch nachgeladen. So. Bei dem Bild habe ich aber keine Phase. Das wäre schon wieder kontraproduktiv. Jetzt gucken wir uns das auch mal eben ganz, ganz kurz an. List, Box, Virtualization, Progressive Rendering, hier haben wir es. So, was habe ich hier gemacht? Wieder unsere List View. Genau, hier habe ich meine Bindings jetzt mit XBind gemacht und habe hier Phasen dran. Das heißt, ich sage einfach, Phase 1 ist irgendwie Phase 0, also das heißt, wenn ich gar nichts angebe, ist mal Phase 0, das ist mein Titel. Danach kommt irgendwie das Datum, danach kommt die Beschreibung. Danach kommen die Tags. Was ich aber nicht gemacht habe, ist hier beim Image, habe ich hier nochmal explizit mit dran geschrieben, Phase 0. Warum? Weil Image Processing über einen separaten Thread läuft, haben wir ja gelernt. Und wenn jetzt zwei Threads versuchen, irgendwie da jetzt rumzumokeln, dann funktioniert das alles. Es bremst im Ergebnis aber eher aus, als dass es irgendwie uns performancemäßig vorwärts bringt. Ne? Bei den Phasen wird versucht, auszulagern. Ne? Also nicht mit einem separaten Thread, aber es wird so eine Art Scheduling gemacht. Ja? Und wenn der Scheduling-Task in dem einen Thread kommuniziert indirekt mit dem Thread, wo das Image-Processing stattfindet, dann wartet immer der eine irgendwie auf den anderen. So, also das vermeiden. Images, haben wir ja gesehen, die werden sowieso schon so webartig immer nachgeladen. Das ist halt nur interessant, wenn ihr zum Beispiel ein Bitmap-Image mit der Hand, also per Code zusammenbaut und dann eine Quelle zuweist. Ne, da gibt es ja dann Set Source. Es gibt aber auch Set Source Async. Immer Async verwenden. Dann wird das über den separaten Thread. Okay. Ne, ansonsten kann man da nichts falsch machen. Einfach nur, ist da ein Image, ist das immer in einem separaten Thread abgefrühstückt. Gut. So. Ja, ich bin, glaube ich, ein bisschen aus der Zeit. Von daher verweise ich an der Stelle nur mal darauf, es gibt noch für die ganz Harten, gibt es noch so eine Hardcore-API, Container Content Changing. Da kann ich alles das, was ich jetzt so schön per SAML gemacht habe, per Code machen. Weil ich sage, dieses ganze Binding, das ist mir alles suspekt. Das machen wir richtig schön mit der Hand. Da kann ich mich auf dieses Event anmelden und dann kann ich sagen, was soll jetzt passieren? Und dann kann ich sagen, was soll in der nächsten Phase passieren? Und dann kann ich einen Callback hinterlegen und so. Ist in der Demo mit drin, schaut es euch an, wenn gar nichts mehr geht. Ne, das ist das Härteste, was geht, weil da habe ich alles ausgehebelt. Ne? Kein Data Binding mehr und kein das Layout und das wird alles wiederverwendet und da kommt dann alles zusammen. Wobei das wirklich nur für die ganz harten Fälle ist, weil das X-Bind und X-Phase ist in 99% vollkommen ausreichend. Gut. Also, was haben wir gelernt? Keine Scroll-Viewer in Listen und immer nur eine Handvoll Phasen definieren. Also, Handvoll ist es maximal 5. Macht jetzt auch keinen Sinn, 20 Phasen zu definieren, weil dann ist die ganze Verwaltung dieser Phasen schon wieder teurer als der eigentliche Effekt. Jo, Daten stark typisieren, also nicht irgendwie mit Dynamic und Reflection und irgendwie große Hampeleien veranstalten, schön einfach, wenn es um die Performance geht. Ne, man muss dann immer Abstriche machen. Gut, so, bei den Data Templates ist wichtig, auch möglichst einfach halten. Habe ich da Performance-Probleme, sollte ich mal versuchen, das Ganze ein bisschen zu reduzieren. Reduzierung kann auch bedeuten, vielleicht nehme ich mal einen anderen Layout-Container, weil der vielleicht ein bisschen effizienter arbeitet. Wenige Bindings und diese Bindings mit XBind verwenden, und nach Möglichkeit an genau ein Model binden. Notfalls sich ein neues Model bauen, was die ganzen Daten dann einmal mal zusammenholt. Ja? Gut, dann keine Lookups zu einem anderen Data-Kontext. Ne, da gibt es ja, wie gesagt, so ganz tolle Hackentricks, dass ich mit Relative Source Binding dann mal eben bis zum Fenster hochmarschiere und von da aus dann nochmal irgendwie über meinen View-Model mich dann irgendwie runterarbeite. Damit hebel ich natürlich diese Optimierung aus. Value-Converter ist schon okay, aber nach Möglichkeit auch da das versuchen zu vermeiden. Notfalls, wie gesagt, ein neues Model bauen, was jetzt nur dafür da ist, die Daten so, wie sie sein sollen, bereitzustellen. Wie gesagt, immer dann, wenn ich wirklich ein Performance-Problem habe. Data Template Selector, habe ich schon gesagt, ist irgendwie auch keine gute Idee im Sinne der Performance. Und User Controls in einem Data Template ist auch nicht so toll. Hatten wir auch drüber gesprochen. Gut, so. Es gibt noch ein paar weitere Geschichten, das schaffe ich zeitlich jetzt nicht. In WPF will ich nur ganz kurz einmal durchscrollen, da kann ich auch Virtualisierung machen. Ist nicht ganz so, noch nicht ganz so optimiert wie auf der Windows 10 Plattform. Viele der Features XBind, XFace sollen kommen. Ich kann aber jetzt schon profitieren, weil es gibt nämlich ab .NET 4.5 eine Reihe von Eigenschaften auf der Virtualizing Stack Panel Klasse. Da gibt es ein paar Attached Properties, die kann ich dann einfach auf meiner Listbox oder auf meiner Listview einfach anwählen. Ist Virtualizing gleich True? Das ist Standard. Ist sowieso immer an. Darüber wird das Ganze gesteuert. Damit steuere ich nämlich das Virtualizing Stack Panel, was in dem Template von der List View verbaut ist. Okay? So, jetzt kann ich da aber zum Beispiel, und das ist das, was ich bei Windows nicht kann, ich kann hier die Caches sogar bestimmen. Ich kann sagen, vorher 0, hinten 2. Und zwar Pages, Elemente, was auch immer. Okay? Damit kann ich richtig was rausholen. Weil standardmäßig cached er nicht. So, dann kann ich die Scroll-Unit bestimmen, ne, wenn ich jetzt nicht immer so elementmäßig scrollen möchte, sondern schön, wie man das bei den Apps kennt, schön pixelmäßig scrollen, kann man da einstellen. Und das Ganze funktioniert auch bei gruppierten Listen. Das muss ich allerdings explizit einstellen. Ne, das heißt, immer dann, wenn ich eine gruppierte Liste binde, ist die nicht virtualisiert. Es sei denn, ich aktiviere das. Gut, die Demo haben wir jetzt keine Zeit mehr für. Sieht auch im Prinzip genauso aus wie meine Windows Store App Demo. Ja, guckt es euch an, da ist wie gesagt dieser ganze Kram mit verbaut. Von daher ein weiteres Thema für WPF noch oder zwei Sachen. In WPF habe ich die Möglichkeit, Dynamic Resource Binding zu machen. Das ist Gift für die Performance, weil immer ein Listener registriert werden muss, der immer guckt, hat sich diese Ressource jetzt verändert und muss ich jetzt was tun und so. Na, deswegen gibt es in anderen Sammeldialekten kein Dynamic Resource Binding mehr. Das heißt, Static Resource Binding immer verwenden, wenn irgendwie möglich. Das zweite ist, wenn Sie Anwendungen haben, die in einer virtualisierten Umgebung laufen, das heißt irgendwie so Citrix oder so Terminal-Server-Zeugs, da sind häufig Animationen ein großes Problem. Manchmal ist es auch so, dass man diese Animationen nicht wirklich voll unterdrücken kann. Vielleicht habe ich irgendwelche Third-Party-Controls, die da irgendwie wilden Schnickschnack machen und ja. Was auf jeden Fall funktioniert, ich kann programmatisch die Framerate runtersetzen. Bei WPF ist es genauso wie bei Windows. Ich habe 60 Frames per Second. Bei WPF kann ich das Ding aber runterschrauben. Da kann ich sagen, Animationen laufen aber nur mit 10 Frames pro Second. Und das macht natürlich einen Unterschied, wenn ich per Remote Desktop arbeite, weil natürlich jetzt nicht irgendwie ständig irgendwie diese ganzen Kinkerlitzchen gecaptured und übertragen werden muss. Das ist ja das, was die Sache so, so aufwendig macht. Klar sind die Animationen da nicht mehr so flüssig, aber sind sie sowieso nicht in einer virtualisierten Umgebung. Okay, so, das war's. Zusammenfassung, also Performance ist ein wichtiges Thema, haben wir gesehen, gerade eben wegen diesem ganzen Cross-Device-Thema. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Heute Desktop, morgen alles Mögliche. So, wir haben gesehen, es gibt super gute Möglichkeiten, das zu analysieren mit den Tools in Visual Studio 2015 und wir haben gesehen, es gibt eine ganze Menge Neuerungen, um zum Beispiel das Thema Panning oder auch Startup Performance in den Griff zu kriegen, wie Deferred Loading, Progressive Rendering und eben das ganze Virtualisierungsthema. Gut, ja, dann bedanke ich mich. Wenn Fragen sind, gerne im Anschluss. Ja, schönen Dank.